Man sagt manchmal, das Alte Testament ist das Geschichtenbuch Gottes oder das Bilderbuch Gottes. Und so eine Geschichte, das ist nicht einfach nur ein Bild, sondern ist eine echte Geschichte, die passiert ist. Aus dem Alten Testament, die nehme ich heute mal als Beispiel. Mein Thema der Predigt heißt, Gott kann einfache Menschen gebrauchen, wenn sie Glauben haben. Ich mache das mal praktisch. Vorhin, ich habe den Glauben, dass ihr das wieder hinstellt. Ich habe den Glauben, ich habe den Glauben. Enttäuscht mich nicht.
Der Glauben ist erhöht worden.
Erhöht worden, danke. Mein Thema, Gott kann einfache Menschen gebrauchen, wenn sie Glauben haben. Und die Lea war es vorhin? Habe ich heute Morgen erst gelernt, Lea und den Namen weiß ich nicht mehr. Wie heißt du? Antonio. Und der Jüngste von uns, den dreien, der Thomas, die haben geholfen. Aber ihr habt alle den Glauben gehabt, das Ding wird funktionieren. Darum seid ihr gekommen und es hat funktioniert. Das will ich mal vergleichen. Gott kann Menschen gebrauchen, die Glauben haben, dass etwas passieren wird. Der Hintergrund zu dieser Geschichte ist, das Volk Israel wurde beherrscht von einem feindlichen Volk, den Midianitern. Midianiter, für manche ein fremdes Wort. Die Midianiter haben das Volk überfallen, ausgeraubt, unterdrückt und arm gemacht. Sie haben die Ernte auf den Feldern mit ihren Heeren zertreten, kaputt gemacht, dass die Israeliten ja nicht wieder hochkommen. Sie haben alle Waffen, die die Israeliten hatten, weggenommen. Und das war eine schwierige Situation, glaubt ihr das? Und jetzt lese ich aus Richter Kapitel 6, Vers 7. Durch die Raubzüge der Midianiter wurden die Israeliten bettelarm. In ihrer Not schrien sie zum Herrn um Hilfe. Ja, was bleibt dann noch übrig? Aber übrigens, diese Situation war gekommen. Jetzt kommt nämlich ein Prophet und sagt, ihr seid deshalb so arm und unter der Versklavung der Midianiter, weil ihr Gott missachtet habt. Ihr habt einen Götzenaltar gebaut, den Baal. Ihr habt der Göttin Aschera eine Holzstatue geschnitzt, hingestellt und verehrt diese Statue und erhofft euch von diesem Götzenaltar und von dieser Statue erhofft ihr euch Hilfe. Aber mich habt ihr links liegen lassen. Und das reicht mir jetzt. Ihr seid sowas von ungläubig, obwohl ich so viel für euch getan habe. Und jetzt kam die Strafe. 7 Jahre lang haben die Midianiter dieses Volk geknechtet. Aber dann hat Gott Erbarmen gehabt und dann schrien sie auch dann zum Herrn, Herr, hilf uns. Sie schrien sie mir um eine Hilfe. Und dann sagt Gott durch einen Propheten schließlich, ich habe zu euch gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter, in deren Land ihr lebt. Aber ihr habt mir nicht auf mich gehört. Das ist das Problem. Wenn man nicht auf Gott hört, schafft man sich selber große Probleme. Das ist auch heute noch so, das erlebe ich immer wieder. Leute sagen, ich entscheide meinen eigenen Weg, ich gehe dahin, wo ich will, ich nehme die Freunde, die ich will, oder Freundschaften, oder heirate, wenn ich will, erwähle den Beruf, den ich will, ich kaufe das, was ich will, fahre in Urlaub dahin, wo ich will. Wir fragen Gott nicht mehr. Ich sage das nicht jetzt für alle, aber wir sollen Gott fragen bei all diesen Dingen. Und Gott sagt, ihr habt nicht nach mir gefragt und ihr habt nicht auf mich gehört. So, dann kommt nächste Szene. Ein junger Mann versteckt sich in einem Weinkeller und drischt da unten Weizen. Es gab ja immer noch so Ecken, wo man was anbauen konnte, wo die Feinde nicht hingekommen waren. Er drischt Weizen im Weinkeller, in der Kälte heißt es, Kelter heißt es dann, und damit die Midianiter ihn nicht finden können. Und dann kommt plötzlich eine Erscheinung Gottes, ein Engel steht vor ihm und sagt ihm Erstaunliches. Ich lese das jetzt mal vor, Richter 6, die Verse 11 bis 16. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra. Dieser Platz gehörte zum Grundbesitz Joaschs, eines Mannes aus der Sippe der Abiesriter. Und sein Sohn Gideon war gerade dabei, in dem nahegelegenen Weinkeller Weizen zu dreschen, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, achtet mal drauf, was der Engel jetzt sagt zu diesem armen Mann. Gott mit dir, du tapferer Krieger. Gideon erwiderte, Verzeihung, mein Herr, aber wenn wirklich Gott mit uns ist, wie konnte uns dann so viel Unglück treffen? Unsere Väter haben uns doch immer wieder erzählt, der Herr hat uns aus Ägypten hierher herausgeführt. Wo sind denn nun alle seine Wundertaten geblieben? Nein, der Herr hat uns im Stich gelassen und uns den Midianitern ausgeliefert. So ist der Mensch. Gott hat Schuld. Sie wollen gar nicht einsehen, dass sie Schuld haben durch ihr Verhalten. Gott hat Schuld. Das hören wir doch heute tausendfach wieder, wenn irgendein Problem ist. Ja, ich habe ja gebetet, Gott hat nicht erhört. Und Gott hat Schuld, dass der jetzt vielleicht gestorben ist oder so krank ist. Gott hat Schuld. Ich lese weiter. Der Herr aber, der Engel des Herrn wird hier plötzlich als der Herr bezeichnet. Der sagte zu ihm, du bist stark und mutig. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Ich sende dich. Du sollst das Volk aus dieser Gewalt der Midianiter befreien. Ich sende dich. Aber nein, Herr, wandte Gideon ein. Wie soll ich Israel befreien? Meine Sippe ist die kleinste im ganzen Stamm Manasse. Und ich bin der Jüngste in meiner Familie. Und die Antwort des Engels ist, ich werde dir zur Seite stehen, sagt der Herr, und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Kann man so einen Gideon gebrauchen, der da ängstlich unten hockt? Ja, ich habe Wasser sogar da. Vielen Dank. Aber ich glaube, es gibt sich dann gleich. Gideon, der ängstlich in der Versenkung Weizen drischt, der soll so eine Tat tun. Gibt's das? Ein Unfähiger, der sich selbst für unfähig hält, der soll das tun? Viele von euch halten sich für unfähig, größere Dinge zu tun, weil ihr Glaube entsprechend klein ist. Der Glaube, dass in mir mehr steckt, wenn Gott es tut. Habt den Mut zu glauben, dass auch in dir viel mehr steckt, wenn Gott dich ruft. Gott rief den Gideon und er reagierte zunächst sehr scheu und dann sagt der Engel, ich werde dir zur Seite stehen und du wirst die Midianiter auf einen Schlag vernichten. Du, Gideon, glaubst du das? Kann ich mir nicht vorstellen. Kann doch nicht sein. Aber der Engel hat ihn herausgefordert und beauftragt, so wird es sein, so wird es kommen. Und langsam fasst er Mut, ein bisschen Mut wenigstens, und dann sagt er noch, dann gib mir wenigstens ein Zeichen, dass das von Gott ist jetzt. Ich will dir ein Opfer bringen, Tierschlachten, Brot backen und dahin bringen. Bitte geh nicht weg, bis ich das gebracht habe. Vielleicht zeigst du mir dann ein Zeichen, dass ich sicher werde. Er bringt das Opfer, hat einige Zeit gedauert sicherlich, der Engel ist noch da, und legt das dahin, Fleisch, Brot, gießt die Brühe noch oben drüber, dass es ja wahrscheinlich eher unbrennbar ist. Der Engel kommt und nimmt seinen Stab und rührt das Opfer an, und in dem Augenblick kommt Feuer aus dem Felsen und verzehrt das komplette Opfer. Und der Engel ist nicht mehr da. Übrig bleibt Gideon, der sprachlos ist, aber der jetzt weiß, hier handelt Gott. Gott will mich gebrauchen. Gott will mich gebrauchen. Einen schwachen Gideon. Wenn du dich schwach fühlst, zu schwach, sage ich dir, Gott kann dich gebrauchen. Gott will dich gebrauchen. Er sagt doch niemand, ach, dich brauche ich nicht. Du bist mir nur eine Last. Nein, Gott will dich gebrauchen. Aber vor dem Kampf muss noch eine Sache geschehen. Da sagt Gott zu dem Gideon, im Haus deines Vaters, da, auf dem Grund deines Vaters, da ist ein Götzenaltar, dem Baal, und daneben eine Statue, der Aschera, die holzgeschnitzte Statue. Das sind die Heiligtümer der ganzen Gegend. Geh hin, hau die beiden Dinge um und bau dem Herrn einen Altar. Und das Holz von der Aschera kannst du übrigens benutzen, um das Opfer, da um Feuerholz zu haben fürs Opfer. Er kriegt ein bisschen Angst dafür, dass er das tun soll, aber er tut es im Vertrauen auf Gott. Er ist schon mutiger geworden, nimmt sich 10 seiner Knechte mit und sie tun es erst nachts, damit es wenigstens nicht zu sehen ist so schnell. Am nächsten Morgen sehen die Leute, was da passiert ist und sind außer sich. Ihre Heiligtümer sind umgehauen, weg. Und das Feuerholz von der Aschera als Feuerholz benutzt. Und sie wollen den Gideon umbringen. Und dann tritt der Vater vom Gideon dazwischen und Gott gibt ihm so viel Weisheit. Er sagt, ihr braucht nicht zu kämpfen. Wenn Baal Gott ist, kämpft er für sich selbst. Macht euch keine Sorgen. Naja, und dann haben sie Gideon nichts getan. Und der Vater hat die Situation auf die Weise gerettet oder Gott durch den Vater. Erst aufräumen. Vor dem Kampf möchte Gott, dass dein Leben aufgeräumt ist. Gott kann dich nicht gebrauchen, wenn du Dreck am Stecken hast, du weißt davon und trägst ihn weiterhin mit dir. Gott bietet dir Vergebung an, vielleicht Geheimnisse, dunkle Geheimnisse, die du hast, die du niemandem sagen möchtest. Das ist gewöhnlich Sünde und unnötiger Ballast. Der belastet dich. Wen Gott beruft, der möchte er frei sehen. Frei, gelöst. In der Gewissheit, ich habe Frieden mit Gott. Die Luft ist rein. Ist so schön in einer Ehe, wenn man sich gestritten hat und hinterher ist die Luft nach der Vergebung wieder rein. Man hat Vertrauen wieder, es ist wieder alles gut. Das ist wichtig, dieses Aufräumen. Dann kommen die Feinde wieder. Oh je, die kamen ja immer wieder mal ins Land und machten alles kaputt und nahmen alles mit. Gideon sammelt jetzt das Volk Israel, er bläst in die Posaune und das war damals das damalige Handy so rundum. Naja, man konnte dann das schon hören. Die Leute reagierten, wenn sie die Posaune hörten, kamen aus allerlei Stämmen zusammen. Immerhin 32.000 Menschen. Die Midianiter, die über den Jordan kamen, so lesen wir im Nachhinein, waren 135.000. 32.000 gegen 135.000. Die sind über viermal so viel. Willst du dich melden da bei den 32.000? Ist eine schwierige Sache, sehr schwierig. Und Gideon bittet nochmal eine Bestätigung. Ich soll da kämpfen, ich bitte noch immer unsicher, Herr, vergib mir. Herr, ich habe gerade hier frisch geschorene Wolle. Ich lege die heute Nacht da auf den Hof. Und wenn am Morgen die Wolle nass ist und drumherum ist alles trocken, dann, wenn ich sehe, dass der Tau auf die Wolle gefallen ist, alles andere ist trocken, dann will ich glauben, dass du dabei bist. Am nächsten Morgen, ich weiß nicht, wer da geschlafen hat, aber der war bestimmt ganz gespannt. Am nächsten Morgen schaut er hin, Wolle nass, drumherum trocken. Und da kommt ihm so ein Gedanke, ja, vielleicht hat die Wolle die Feuchtigkeit alle angezogen. Und Herr, sagt er, Herr, erbarm dich, verzeih mir, aber bitte mach doch noch einmal, dass die Wolle am nächsten Morgen trocken ist und drumherum ist lauter feuchter Tau. Gott geht darauf ein und es ist feuchter Tau. Und jetzt ist der Gideon überzeugt, er hat eine Bestätigung und Gott gibt ihm sogar noch eine und sagt, wenn du noch immer Zweifel haben solltest, geh mal hinunter zu den Midianitern, den Gegnern ganz leise, bei Nacht kannst du das ja machen, horch mal, was die erzählen. Und dann erzählt ein Midianiter dem anderen einen Traum und Gideon hört das. Der Midianiter sagt, du, mir hat geträumt, dass von einem Berg ein Gerstenbrot runtergerollt sei auf unser Lager und hat unser Lager völlig verdreht und umgekehrt. Ja, ich war erschrocken im Traum, was bedeutet das denn wohl? Und der andere sagt, das ist nichts anderes als Gideon. Die Gefahr ist jetzt, jetzt kriegen die Männer, die Nieder schon mal Angst. Das macht natürlich auch Gott. Gideon sammelt nun sein Volk, diese 32.000, oberhalb der Midianiter auf dem Berg. Die Midianiter sind naturgemäß im Tal, da im Tal kann man sich besser sammeln, das ist größer. Und da gibt es auch gewöhnlich Wasserquellen. Gideon ist auf dem Berg. Und Gott sagt dann zu ihm, so, wie viel hast du? 32.000 gegen 135.000. Die 32.000 sind zu viele. Das funktioniert nicht. Wenn ihr dann gewinnen würdet, sagt ihr vielleicht, ja, wir haben toll gekämpft. Und ihr kriegt dann den Ehre, aber ich will die Ehre haben. Fragt durch, wer wieder nach Hause gehen möchte und wer vielleicht doch Furcht hat. 22.000 kehrten um. Die Chance lässt man sich nicht entgehen. Wärst du bei denen, die gegangen wären oder die geblieben wären? 10.000 sind geblieben. Und Gott sagt, das sind immer noch zu viele. 10.000 gegen 135.000, das ist zu viel, das geht nicht. Ich will die Ehre für mich haben. Und dann gibt er ihnen einen Test, den die Leute noch nicht wissen. Nur Gideon weiß ihn. Sie gehen an eine Quelle, stillen ihren Durst. Und diejenigen, die sich hingekniet haben und so aus der hohlen Hand getrunken haben, die stillen auf die eine Seite. Und die anderen, die sich flach auf den Bauch gelegt haben und direkt mit dem Mund im Wasser geschleckt haben, wie Hunde das tun, die stillen auf die andere Seite. Und da waren da 300 Leute, die so getrunken hatten, und 9.700 auf der anderen Seite. Und dann sagt Gott, okay, die schickt nach Hause, mit den 300 mache ich weiter. 300, kannst du dir das vorstellen hier? 300 Leute gegen 100.000? Boah! Also, was? Aber die 9.700 sind weggegangen. Gott hat sie weggeschickt. Ich sage, okay, wie auch immer, Antonio, danke, dass du dich überhaupt beteiligt hast. Deine Stimme ist auch wichtig. Jedenfalls sagt Gott, mit 300 will ich was machen. So, jetzt nehmen wir an, du bist bei den 300 dabei. Oh Meier, was wird das werden? Und die haben noch nicht mal Waffen. Gideon rüstet sie aus, ihre Waffen sind leere Tonkrüge, aus denen haben sie vielleicht erst. Nein, die haben Fackeln gehabt und haben mit den Tonkrügen erstmal in der Nacht die Fackeln abgedeckt, dass sie nicht leuchteten. Dann hat Gideon, also 100 Leute auf der einen Stelle, 100 Leute auf der anderen, 100 Leute auf der anderen. So hier wie das Dreibein, ja, von drei Seiten. Und die Midianiter, die waren da unten im Tal dazwischen. Und Gott sagte, ihr sollt nicht kämpfen. Ihr steht auf euren Plätzen und schmeißt dann eure Krüge kaputt, dass es scheppert wie nochmal was. Und dass die schlafenden Midianiter erschrocken sind. Und haltet alle dann die brennenden Fackeln hoch von allen Seiten, dass die Midianiter denken, sie sind eingeschlossen. Und dann ruft, für den Herrn, für Gideon, wir werden siegen. Und unter den Midianitern bricht eine Panik aus. Keiner der Israeliten hat gekämpft, die blieben alle auf ihren Plätzen, haben nur tüchtig gescheppert und geschrien. Und die Midianiter schrecken aus dem Schlaf hoch, zücken ihre Schwerter und dann kämpfen die in der Dunkelheit einer gegen den anderen, weil sie denken, das sind Gegner. Sie kämpfen selber gegen sich, schließlich fliehen sie alle miteinander. Und Israel ist ihnen dann nachgejagt und hat viele platt gemacht. So hat Gott durch einen unfähigen Gideon den Sieg geschaffen. Gott braucht Menschen. Gott brauchte nicht einen großartigen General, der schon viel konnte. Gott brauchte den einfachen, ängstlichen Gideon. Wenn du ein einfacher Mensch bist und hältst nicht viel von dir, vielleicht ängstlich auch noch und du traust dich nicht und hast noch Angst vor Menschen, was sagen die anderen, wenn ich so und so mache oder sage, dann sage ich dir, Gott liebt dich und gebraucht dich, will dich gebrauchen. Du bist ihm zu wertvoll, als dass er dich nicht gebrauchen würde. Und das ist hier die Hauptbotschaft. Der Gideon hat dann das Volk 40 Jahre lang schließlich regiert, meistens doch ganz gut. Da habe ich noch eine Einspielung von dem Spruch. Könntest du den mal machen? Und der ist ganz interessant und wichtig. Wer Gott vertraut, der wird vertraut mit ihm. Überlegt mal. Wer Gott vertraut, der wird vertraut mit ihm. Mit wem sind wir vertraut? Mit unserem Ehepartner als allererstes, ganz logisch. Aber wir haben auch Freunde, denen trauen wir. Also mit denen sind wir sehr gut vertraut. Aber warum? Weil wir sie kennengelernt haben. Wer Gott vertraut, lernt ihn auch kennen. Wer Gott vertraut, der wird vertraut mit ihm. Also lasst uns Gottvertrauen lernen, Gottvertrauen üben. Gott fing mit einem schwachen Menschen an und hat so einen großen Sieg gegeben. Eigentlich kann man sagen, Gideon hat gar nichts gemacht, außer geglaubt und getan, was er sollte. Gott hat alles getan. Du musst das ja gar nicht tun. Wenn du in Gott bleibst, tut Gott die Dinge. Darauf vertraust du dann. Ehrlich gesagt, ich habe so wenig Zeit gehabt für die Vorbereitung der Predigt. Aber ich habe diese Geschichte im Herzen gehabt. Ich muss morgen noch eine Beerdigung machen. Und dazu musste ich in wenigen Tagen erst noch ein Treffen machen mit dieser Familie und dann noch diesen Lebenslauf schreiben und wieder absprechen und einen Ablauf machen und planen und noch eine Ansprache, zu der ich noch gar nicht gekommen bin. Aber ich weiß, Gott wird es machen. Das Vertrauen habe ich. Gott wird mich gebrauchen. Und ich denke, heute Morgen hat er mich auch bei euch gebraucht. Und wenn einer sagt, damit konnte er nun alles nichts anfangen, dann kann ich mit ihm auch nichts mehr anfangen. Denk mal an die Speisung der 5000. Da hat ein Junge Gott gedient, Jesus gedient, indem er 5 Brote und 2 Fische hergab. 5 Brötchen. Sag ich mal, 5 Semmeln und 2 Fische hat er als Nahrung mitgehabt. Der hat ja keine Riesenportion gehabt, um 20 Leute oder 100 Leute zu sättigen, ja? Was war? 2 kleine Fische, ja? Der konnte ja nicht so alleine solche Riesendinger essen, ne? Das stimmt schon. So, aber der hat sie Gott hingegeben. Gott hat den Jungen gebraucht. Gott hat ihn gebraucht und hat so ein großes Ding davon werden lassen, dass Jesus 5000 gespeist hat. 5000 Männer steht da übrigens. Nehmen wir mal an, 5000 Frauen noch dazu, sind schon 10.000. Es wurden nur die Männer gezählt immer, leider. Petrus war ein ganz normaler Fischer. Stinknormaler Fischer, denn er stank nach Fisch. Und Jesus kommt. Bitte gib mir mal dein Boot, dass ich von mir aus predigen kann. Was sind so viele Leute, sonst komme ich da nicht durch. Und nachher sagt er, so, als Belohnung darfst du jetzt nochmal rausfahren und Netze auswerfen. Ach, sag ich, das hat keinen Zweck heute. Wir haben nichts gefangen. Nochmal, geh nochmal. Ja, im Vertrauen auf dein Wort tue ich das jetzt. Und sie fangen so viele Fische, dass sie nicht das Netz halten können. Und deswegen sind noch im zweiten Boot, dass sie nicht helfen, haben so viele Fische. Und Petrus zieht es an Land und Petrus ist total erschrocken. Und Jesus sagt zu diesem Petrus, der eigentlich ein ganz stinknormaler Fischer war, du sollst ab jetzt nicht mehr Fische fischen, sondern Menschen fischen. Komm und folge mir nach. Und dieser Petrus hat es gemacht. Ist Jesus nachgefolgt und was hat Jesus aus Petrus gemacht? Ne? Ja, spielt eine große Rolle unter den Jüngern und in der ganzen Bibel. Gott beruft einfache Menschen. Und jetzt lese ich euch noch einen kleinen Abschnitt vor, den ich mal aus einer Zeitschrift von Stimme des Glaubens entdeckt habe. Für dich. Bis heute hat Gott seine kleinen Leute, die nirgends in den Medien erwähnt werden, die kaum einer kennt, in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen und selten im Mittelpunkt stehen. Niemand wird eine Biografie über sie schreiben und sie sind keine Nobelpreisträger. Sie hinterlassen keine Denkmäler, aber Spuren im Leben ihrer Mitmenschen. Irgendwo und irgendwann haben sie Jesus als Retter kennengelernt. Irgendwo und irgendwann hat Gott sie in seiner unendlichen Weisheit ermutigt. Ermutigt, für ihn tätig zu werden, und ihre Antwort war: Ja, Herr, nimm mich. Gott nennt sie seine Mitarbeiter. Ihre Namen geraten bei ihm nicht in Vergessenheit. Sie stehen im Buch des Lebens. Welche Auszeichnung für die kleinen Leute. Amen. Und jetzt hat Aaron noch ein wunderbares Lied, das genau das weiter beschreibt.